Ein herzliches Willkommen zu einer Sendung Eisberg voraus. Wir sind im 59. Teil und wollen sprechen über Körper, Seele und Geist. Wir haben einen Leserbrief bekommen, oder einen Zuschauerbrief eigentlich. Da war die Frage, ob wir dieses Thema behandeln können und den Unterschied zwischen Körper, Seele und Geist erklären können. Was sind das für Teile? Was passiert mit diesen Teilen? Besteht jeder Mensch daraus? Bestehen überhaupt die Lebewesen aus diesen Dingen? Und dazu habe ich eingeladen den Reinhard Gelbrich, den ihr schon kennt. Danke, dass du da bist. Mit dir möchte ich über dieses Thema sprechen. Wir wollen gucken, also was passiert. Also was ist Körper, was ist Seele, was ist Geist? Besteht der Mensch aus diesen Teilen? Bestehen noch andere Lebewesen aus diesen Teilen? Was passiert denn, wenn ein Mensch stirbt? Wie wichtig ist das, diese Lehre zu verstehen davon? Was sagt die Bibel darüber? Vielleicht Altes und Neues Testament? Da habe ich, glaube ich, den richtigen Mann hier sitzen. Und wenn wir da uns überlegen, Körper, Seele und Geist, was ist das? Ich meine, tauchen diese Begriffe überhaupt in der Bibel auf? Oder ist das so eine menschliche Idee, also Körper, Seele und Geist?
Ja, ich meine, diese Worte werden ja sehr oft gebraucht in verschiedensten Variationen. Aber wir haben im Neuen Testament mindestens zwei Texte, wo alle drei Bereiche vorkommen. Und vielleicht sollten wir die einfach mal lesen. Aha. Weil es ist immer gut, wenn man den Text liest. Der erste ist im Thessalonicher Brief, im ersten Thessalonicher, Kapitel 5 ist das, und dort Vers 23. Dort heißt es: Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Also hier haben wir die drei Bereiche in einem Text angeschnitten: Leib, Seele und Geist. Alles hängt mit dem Menschen zusammen, mit der Person des Menschen zusammen. Also müssen auch diese drei Bereiche eine besondere Bedeutung haben. Wir haben einen zweiten Text, der uns Ähnliches sagt. Und zwar schreibt das Paulus an die Hebräer im 4. Kapitel. Dort lesen wir dann im Kapitel 4, Vers 12. Paulus schreibt hier: Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und jetzt kommt's: Und dringt durch, bis es scheide Seele und Geist, Mark und Bein. Mark und Bein für den Leib. Mhm. Also auch wieder diese drei Bereiche, die du zusammen hast. Und das sind zwei Texte, die in der Bibel alle drei Bereiche zusammenfassen.
Also können wir festhalten, Körper, Seele, Geist ist durchaus biblisch.
Ist durchaus biblisch, ist also nicht nur eine Idee, die man heute manchmal langläufig vielleicht sagt.
Ich glaube, wir haben alle ein einfaches Verständnis darüber, was der Leib ist. Also das, was wir physisch an uns sehen. Schwieriger ist es, glaube ich, die Unterscheidung zwischen Geist und Seele hinzukriegen. Ich glaube, da tun sich viele Menschen schwer. Es ist, glaube ich, auch immer nicht ganz einfach, das zu erklären. Also welcher Teil ist der Geist, welcher Teil ist die Seele? Oder meint das vielleicht das Gleiche, nur ein anderes Wort?
Also alle drei Bereiche werden in der Bibel ja beschrieben. Ja, der Leib, ich zitiere nur ein Wort mal, ja, wo sagt, viel Bücher lesen, das machen den Leib müde zum Beispiel, sagt die Bibel, ja, da ist der Leib gemeint. Ja. Aber bei dem Wort Seele wird natürlich eine Menge Gedanken verbunden. Und es ist nicht so einfach, das einfach so abzugrenzen. Das sind verschiedene Bereiche, die angesprochen werden. Und das heißt, einmal ist es das Gemüt. Wenn wir zum Beispiel sagen, das ist eine Seele vom Mensch, dann meinen wir nicht irgendwie seine Haare oder seine Füße, sondern sein Gemüt. Ja? Ja. Aber es hat auch etwas zu tun, dass Seele mitverwendet wird für Menschen allgemein. Ja? Wir sagen zum Beispiel, in diesem Ort wohnen 3000 Seelen. Und da meinen wir nicht irgendwelche Geister oder irgendwelche undefinierbaren Leute, sondern das sind gestandene Menschen.
Das kennen wir so, diese Redewendung. Ja. Das sagen wir so und wir verstehen das dann auch. Aber ist das auch biblisch? Also würde die Bibel das auch so bezeichnen? Würde sie auch sagen, das ist ein 3000-Seelendorf oder sowas?
Wir können einen Text nehmen, in der Apostelgeschichte, Kapitel 4. Und, oder Kapitel 2 ist es. Apostelgeschichte, Kapitel 2. Und hier, meine Luther hat das gleich hat das gleich modern übersetzt, Vers 41. Da heißt es nun, die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Da steht Psyche.
Bei mir steht Seelen.
Ja, Seelen.
In der Schlachter.
Also es gibt viele Übersetzungen. Ich habe hier auch die Elberfelder dabei, die auch immer Seele dort mit hat, ja, wo manche Übersetzungen gleich Menschen übersetzen oder ein anderes Wort mit einsetzen, Leute. Aber es steht eigentlich Seelen dort.
Ja, und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan.
Ja.
Und Luther hat dieses Wort Seelen einfach mit Menschen übersetzt.
Ja, also meine Luther-Ausgabe, es gibt verschiedene Luther-Ausgaben, die hat es halt gerade so gemacht. Ja? Das gleich interpretiert, damit die Leute vielleicht es besser verstehen.
Mhm. Also das Wort Seele, wenn es in der Bibel auftaucht, ist er immer oder könnte zumindest für den ganzen Menschen gebraucht werden. Der ganze Mensch ist eine Seele.
Könnte für den ganzen Menschen gebraucht werden, ja? Mhm. Also das ist eine Facette von Seele, aber wir müssen natürlich denken, dass die Bibel auch diesen Bereich des, wie soll man sagen, kennt, wo die Psyche, die Emotionen mit angesprochen werden, ja? Mhm. Ich nehme jetzt so einen Psalm dazu, der sehr, sehr bekannt, Psalm 103, ich habe mal Texte rausgenommen, die auch von den meisten sehr geläufig sind. Ja? Gerade in Bezug auf Seele gibt es Unmenge Texte in der Bibel. Ja? Mhm. Aber ich nehme mal gleich am Anfang die Verse 1 und 2. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Also da ist nicht nur der Mensch als Ganzes gemeint, sondern auch sein Gefühl, seine Emotionen, ja? Seine Hinwendung zu Gott.
Das Gemüt, oder?
Genau. Das Gemüt, ja. Also es wird jetzt sehr deutlich, die Bibel gebraucht auch Seele in dem Zusammenhang und macht es auch deutlich für uns, nicht wahr? Wir haben das auch im Neuen Testament. Ich habe versucht, ein Texte aus dem Alten Testament und auch vom Neuen Testament zu nehmen, damit wir sehen, dass es durchgängig ist. Weil manche sagen, im Alten Testament steht ganz was anderes wie im Neuen Testament. Ja? Dass wir einen Alten wie im Neuen Testament. Und ich habe einen Text genommen, der beschreibt die Situation kurz bevor Jesus stirbt. Also in den letzten Stunden seines Erdenlebens. Und da lesen wir in Matthäus 26, Vers 38. Matthäus 26, Vers 38. Also Jesus sagt zu seinen Jüngern dort, im Vers 38, da sprach Jesus zu ihnen, meine Seele ist betrübt bis an den Tod, bleibt hier und wacht mit mir. Also hier ist auch dieses emotionale Element zum Tragen gekommen. Er ist einfach erschüttert über das, was auf ihn gekommen ist. Ja? Mhm. Meine Seele ist betrübt. Also auch im Neuen Testament finden wir das ganz, ganz deutlich, nicht wahr?
Interessant, ja. Ja. Im Alten und im Neuen. Jetzt, das ist jetzt die Seele. Also die Seele wird jetzt also ist sowohl der ganze Mensch als auch manchmal so sein Gemütszustand, also das, was er fühlt, das ist so die Seele. Da würde man ja jetzt, ich glaube, die Schwierigkeit ist jetzt, wie unterscheide ich das jetzt von dem Geist? Ne? Also die Seele und den Geist. Ich meine, der Geist wird wahrscheinlich nie als vollständiger Mensch gezeigt.
Ja. Also der Geist hat ja etwas zu tun mit unserem Denken im Allgemeinen. Ja? Mhm. Und Denken, da ist auch so ein Schwerpunkt mit drin. Ja? Und ich denke, wir haben auch hier im Alten Testament in Bezug auf den Geist sehr interessante Aussagen. Wenn ich Psalm nochmal aufschlage, Psalm 32, Vers 2, Psalm 32, Vers 2. Und ich denke, es ist gut, wenn wir einfach die Bibel so ein wenig sprechen lassen, weil sie uns dann am ehesten deutlich macht, was sie meint. Ja? Mhm. Wohl dem Menschen steht hier, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Trug ist. Das heißt, alles, was du hörst, was du siehst, was du erlebst, wird hier abgespeichert.
Ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass in der Bibel das Herz des Menschen mit dem Geist assoziiert wird. Also, was in das Herz hineinkommt oder das Herz, ich habe immer so das Gefühl, dass es nicht irgendwie die Seele, sondern es ist irgendwie der Geist.
Also, wenn die Bibel zum Beispiel vom Herzen spricht, es gibt einen bekannten Text in den Sprüchen, wo es heißt, gib mir mein Sohn dein Herz. Mhm. dann heißt es eigentlich übersetzt, gib mir, mein Sohn, deine Entscheidung. Mhm. Ja. Die Entscheidung treffen wir auch mit dem Kopf. Mhm. Manche entscheiden auch mit dem Bauch, aber es ist nicht immer ganz glücklich. Ja? Stimmt, ja. Entscheidungen sollten eigentlich gut durchdacht sein. Ja? Mhm. Das heißt also, immer wenn das Herz angesprochen wird, ist das eigentlich eine tiefe Liebesempfindung zu Gott. Mhm. Die natürlich auch mit dem Seelischen was zu tun hat, aber die Betonung ist eigentlich mehr die Entscheidung, die der Mensch treffen muss. Mhm. Ja? Und das ist auch hier, was wir gelesen haben im Psalmtext, in dessen Geist kein Trug ist, der eigentlich sich für Gott entschieden hat und der geradlinig ist und der nicht irgendwelche krummen Dinge macht. Mhm. Ja? Also von daher ist es klar, dass die Bibel das ganz deutlich sagt. Und wir nehmen den neuen testamentlichen Text, Matthäus 26, Vers 41. Matthäus 26, Vers 41. Den hat unser Lehrer manchmal uns gesagt. Nur hat er umgedreht. Wacht und betet, steht hier, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Auch hier wird praktisch die Entscheidung angesprochen, das, was der Mensch überlegt. Ja? Mhm. Du hast wohl die Bereitschaft, das zu tun, aber bist träge. Mhm. Ja? Ja. Und von daher denke ich, haben wir diesen Gedanken des Geistes auch sehr deutlich in der Bibel definiert. Mhm. Ja, wir haben den Leib, wir haben die Seele als Gemüt und haben den Geist als die Stelle der Entscheidung deutlich zusammengefasst. Deshalb auch dieser Text im Thessalonicher, ihr müsst verändert werden in eurem Leben, alle drei Bereiche, Leib, Seele und Geist. Alles gehört zusammen.
Okay. ist dieser Geist, von dem wir sprechen, wir wissen ja, als der Mensch gemacht wurde, als Gott Adam geformt hat, hat er ihn aus Staub gemacht, oder aus Lehm, je nach Übersetzung. Also er formt ihn aus der Erde und der Leib war da. Und so ist der Leib gemacht worden. Und dann steht er ja, und er blies ihm den Odem des Lebens in die Nase. Ja. Und das hebräische Wort, dieser Odem des Lebens, ist, wenn ich es richtig ausspreche, ist Ruach oder so.
Ruach.
Ist dieser Geist, der in den Menschen da reinkommt, ist das der Heilige Geist oder ist das nicht der Heilige Geist?
Ja, ich meine, wenn in der Bibel vom Geist die Rede ist, ist natürlich ein großes Spektrum wieder zu sehen. In den meisten Fällen hat es meistens mit dem Heiligen Geist was zu tun. In den meisten Fällen, wenn die Bibel vom Geist Gottes spricht, ja, vom Geist. Aber sie spricht auch sehr klar, dass es der Odem ist, der Atem, den Gott uns gibt. Ja? Wir haben auch in der deutschen Sprache, in allen anderen Sprachen, viele Worte, die mit zwei verschiedenen Bedeutungen belegt sind. Das ist ganz normal so. Ja? Mhm. Wenn wir von der Bank sprechen, kann man denken, das ist also der Sessel oder das Geld, das tut. Ja? Und wir müssen schauen, in welchem Zusammenhang das steht. Mhm. Hier ist es auch so. Das heißt also, Gott blies den Odem in den Menschen hinein, er hat den Menschen geformt, er blies den Odem hinein und das Erste ist, wenn ein Mensch geboren wird, ich war bei meinen zwei Töchtern auch dabei, als sie geboren worden sind, das Erste, was der Mensch tut, ist, er atmet ein. Das ist das Erste, was er tut. Und interessant, wenn jemand stirbt, und ich kann mich noch gut erinnern, als mein Großvater gestorben ist, da war ich zufällig auch gerade dabei, das Letzte, was er getan hat, war ausgeatmet. Das deutet darauf hin, was Gott uns damit sagen möchte, nicht wahr? Das heißt, wenn er seinen Atem gibt, dann lebt etwas. Wenn er den Atem zurückzieht, dann stirbt es. Psalm 104 sagt es sehr deutlich. Vielleicht sollte man den Text aufschlagen und lesen. Weil wir wollen ja nicht irgendwelche Philosophien aufstellen von irgendetwas, was wir uns vorstellen, sondern wollen ja die Bibel sprechen lassen. Was sagt sie darüber? Ja, Psalm 104 und ich lese mal Vers 29 und 30. Da sagt das Wort, verbirgst du ein Angesicht, so erschrecken sie. Nimmst du weg ihren Odem, so vergehen sie und werden wieder Staub. Wir haben genau den umgekehrten Vorgang wie bei der Schöpfung, nicht wahr? In Vers 39, du sendest aus deinen Oden, so werden sie geschaffen. Und du machst neu die Gestalt der Erde. Fantastischer Text, ne? Zwei Texten, alles erklärt, man braucht gar nicht diskutieren.
Mhm. Der Odem kommt rein, etwas wird geschaffen, etwas wird jetzt lebendig.
Ja.
Der Odem geht raus und der Körper zerfällt wieder zu Staub.
Genau, so einfach ist das.
Mhm. Das ist also sowas wie das Lebensprinzip Gottes, das da hineinkommt in das,
ja,
der Ruach, also dieser Geist.
Dieser Geist, mhm, der Atem, der geht wieder zu Gott zurück. Ist klar, das ist symbolisch gemeint zu sehen. Es ist keine direkte Verbindung jetzt, ja, aber es geht. Gott nimmt den Atem wieder zurück und der Mensch stirbt.
Mhm. Das, genau, das ist, also vielleicht noch zum Festhalten, dieser Ruach ist also weder der Heilige Geist, noch ist das irgendwie mein Verstand oder so,
nein,
sondern das ist das Leben, das Gott dem Menschen gibt.
Das Leben, das Gott dem Menschen gibt. Mhm. Ja? Dieses Leben, das Gott gibt, ist ja nicht nur auf Menschen begrenzt, sondern alles lebendige Tier auf der Erde. Die Fische jetzt nicht, die sind ja unter Wasser, holen den Sauerstoff da durch die Kiemen, ja. Aber alles, was auf der Erde ist, das atmet die Luft ein.
Mhm.
Und wenn die Luft nicht mehr da ist, dann stirbt das.
Mhm.
Wir haben diese Aussage sehr deutlich, als die Sintflut war. Vielleicht in 1. Mose 7 können wir das nachlesen. Da ist nämlich die Geschichte von der Sintflut beschrieben. Und wir haben solche Stellen eine ganze Reihe, nicht nur hier. Hiob spricht auch darüber im 12. Kapitel, aber ich nehme einfach diesen Abschnitt hier, Vers 21 und 22. Da ging alles Fleisch unter, das sich auf Erden regte, an Vögeln, an Vieh, an wildem Getier und allem, was da wimmelt auf Erden und alle Menschen. Also alles, was lebt auf dieser Erde, ging durch die Sintflut unter.
Mhm.
Und dann steht im Vers 22, alles, was Odem des Lebens hatte auf dem Trockenen, das starb.
Mhm.
Der Odem des Lebens ist das, was Gott uns gegeben hat.
Das wurde zurückgezogen.
Mhm. Und wenn es weg ist, stirbt es.
Mhm.
Ob das jetzt Menschen sind oder Tiere sind, spielt keine Rolle.
Mhm.
Ja? Dieser Gedanke haben wir also eine ganze Reihe von Aussagen der Heiligen Schrift, die uns das deutlich machen. Aber der Text reicht im Prinzip aus, um das belegen zu können.
Ja? Was deutlich ist, der Lebensodem, den die Tiere hier bekommen. Ich habe nur darüber nachgedacht, dieser Odem, der macht die Dinge lebendig und das liegt alles in Gottes Hand. Also Gott gibt irgendetwas Lebensodem und es fängt an, tatsächlich zu leben,
ja,
bis Gott es zurückzieht.
Ja.
Ich habe gedacht, ist dieses Ruach, das da steht, oder dieser Odem, ist das der Heilige Geist oder nicht? Und dann habe ich gedacht, eigentlich kann er das nicht sein. Denn der Satan lebt auch und Gott erhält ihm das Leben bis zu seiner Verurteilung. Und er ist aber verschlossen gegen den Geist. Sein Herz ist wie ein Mühlenstein.
Ja, nur Satan ist ein Geistwesen, da läuft das wieder ein bisschen anders, ja, mit dem Musikatmen wahrscheinlich. Ja?
Also Atem, genau, der Atem, ja? Wahrscheinlich.
Ja. Der Atem.
Aber das ist das Leben. Also.
Wie gesagt, der Geist hat sehr viele Facetten. In den meisten Fällen hat es mit dem Geist Gottes was zu tun, manchmal auch mit unserem Geist. Ja?
Mhm.
Aber hier der Ruach ist eigentlich der Odem, der Atem,
ja,
den Gott uns gegeben hat. Und dieser Atem ist notwendig, um leben zu können. Und wenn wir nicht mehr atmen, ist es vorbei.
Okay. Danke dir. Wir haben gerade schon ganz kurz darüber gesprochen, wenn wir also Körper, Seele und Geist so ein bisschen definieren und dann uns sagen, was passiert eigentlich, wenn der Mensch stirbt? Da hattest du gerade schon Psalm 104 vorgelesen.
Mhm.
Du sagst also, der Geist geht wieder heraus, wenn der Mensch stirbt, geht zurück zu Gott. Und wenn es ist das Leben, also das hat der Mensch nicht von sich aus, das ist verliehen von Gott. Gott ist das einzige Wesen, das Leben aus sich selbst hat.
Mhm.
Das Leben geht zurück. Der Körper wird wieder zu Staub. Wo ist der Mensch denn dann? Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, Gott nimmt sein Odem zurück, mein Körper wird zu Staub, wo bin ich dann?
Das ist eine Frage, die sich die Menschen schon stellen oder gestellt haben, seit sie existieren, ja? Und es gibt so viele Philosophien darüber, was passiert, wenn der Mensch stirbt. Die meisten Ideen, die wir aus der Philosophie kennen, haben so den Gedanken, dass wenn der Mensch stirbt, irgendetwas von ihm weiterlebt.
Genau, die Idee ist ja, also der Körper, die Bibel ist ja durch, der Körper zerfällt zu Staub.
Ja.
Der Geist geht zurück zu Gott. Das Lebensprinzip nimmt Gott wieder zu sich.
Ja.
Das ist aber nicht meine Persönlichkeit, das ist das Leben.
Ja.
Die Frage ist ja immer, was passiert mit der Seele?
Ja, ja.
Also meine, wie sagt man so, mein Gemüt quasi. Also, oder auch mein ganzes Sein.
Vielleicht sollten wir ein paar Stellen lesen, die helfen vielleicht, das wieder zu klären. Ja? Mhm. Gehen wir nochmal in 1. Mose 2, Vers 7.
Das ist die Erschaffung. Ist
2, Vers 17, glaube ich, ist es. 1. Mose 2.
2, Vers 7 ist die Erschaffung des Menschen?
Vers 17 ist es. Mhm. Gott hat den Menschen in den Garten Eden gegeben und hat dort den Menschen die Möglichkeit gegeben, sich zu bewegen. Aber er sagt, passt auf, da ist ein Baum, von dem esst bitte nicht. Wenn ihr davon esst, müsst ihr sterben. Wir lesen es mal, da steht, Vers 17, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tage, da du von ihm issest, musst du des Todes sterben. Also deutlicher könnte es eigentlich gar nicht stehen. Im Hebräischen steht da eigentlich, musst du sterben, sterben.
Musst du sterben, sterben?
Das steht eigentlich dort.
Aha.
Ich meine, musst du des Todes sterben, ist auch blöd, ne? Weil was sollst du sonst sterben als des Todes, ja?
Das ist interessant, dass es das Hebräische so ausdrückt.
Ja, musst du sterben, sterben. Das heißt, ab dem Zeitpunkt, wo der Mensch in Rebellion zu Gott getreten ist, begann der Sterbeprozess.
Ja, das erklärt ein bisschen, was er das so beschrieben hat.
In dem Moment begann der Sterbeprozess. Das heißt, Gott hat ganz deutlich gesagt, wenn du rebellierst, wenn du dich abwendest von mir, ich bin der Lebensgeber. Mhm. Also wenn ich einen Stecker in die Steckdose stecke, ich hoffe nicht, dass jetzt hier passiert, dann haben wir Licht. Wenn ich den Stecker rausziehe, es spielt keine Rolle, ob ich in einem Millimeter rausziehe oder durch den ganzen Saal renne, das Licht ist weg. Mhm. Ja? Das heißt, wenn die Verbindung zum Lebensgeber nicht mehr da ist, dann ist der Tod eingetreten. Das sagt Gott. Mhm. Er sagt, pass auf, wenn du davon isst, musst du sterben. Und das haben wir durchgängig in der ganzen Heiligen Schrift. Es gibt keine Stelle, die das anders ausdrückt, sondern uns deutlich macht, der Mensch ist ein sterbliches Wesen. Und zwar der ganze Mensch. Nicht nur die Füße, nicht nur der Kopf, nicht nur sein Gemüt, sondern alles. Vielleicht macht das sehr deutlich einen Text in Hesekiel 18. Hesekiel Kapitel 18. Hesekiel Kapitel 18. Und dort, Vers 4, da steht, denn sie, alle Menschen gehören mir, sagt Gott. Die Väter gehören mir so gut wie die Söhne. Jeder, und jetzt hat die Luther-Übersetzung, die ich hier habe, geschrieben, jeder. Was hat denn die Übersetzung, die du hast?
Bei mir steht die Seele.
Genau, das steht eigentlich dort. Nefesh. Die Nefesh, die sündigt, muss oder soll sterben.
Nefesh ist hier Hebräisch.
Ja, Hebräisch.
Und sagt, meint Seele.
Seele.
Und da wurde es übersetzt schon mit Menschen.
Der Menschen. Oder Vers 20 ist das Gleiche. Denn nur wer sündigt, der soll sterben. Da steht auch die Seele wieder dort. Hier ist einfach, Luther hat gesagt, wer, ja?
Die Seele, welche sündigt, soll sterben.
Die Seele, welche sündigt, das hat auch die Elberfelder so. Es ist genauso wie auch hier die Schlachter, ja? Mhm. Also sehr viele Übersetzungen bleiben bei dem Wort Seele, was auch eigentlich dort steht.
Mhm.
Ja? Aber im Sprachgebrauch ist das vielleicht leichter zu lesen, wer oder so, ja?
Ja.
Ja? Aber es steht hier die Seele, die Seele, der Mensch. Der Mensch, der sündigt, muss sterben. Mhm. Und bis jetzt ist noch keiner am Leben geblieben, oder?
Von den Menschen.
Von den Menschen.
Wieso überlegt? Henoch vielleicht.
Ja, ich gut, aber ich meine jetzt im Allgemeinen. Ja?
Ja, ja.
Es gab einen, der bevor er gestorben ist, im Himmel aufgefahren worden ist, ja, oder aufgegangen. Aber sonst, alle Menschen, die auf dieser Erde waren, sind alle Menschen, die etwas in ihrem Denken verkehrt hatten, ja? Mhm. Und sind Sünder. Ich habe vor kurzem ein interessantes Gespräch gehabt mit einem kleinen Mädchen. Und wir sind darauf gekommen, ja, wie schaut das, sieht denn Gott alles, was wir so tun und sagen? Ich sagte, ja, Gott sieht auch, sagt sie, ist das schlimm? Ist das schlimm? Wenn Gott alles sieht, was ich schon gesagt habe, eine Katastrophe. Ja, als kleines Mädchen schon. Mhm. Merkt schon, wir haben ja auch manchmal Gedanken, die gehen in das wieder jenseits von Gut und Böse bald. Ja? Und die Bibel sagt ganz deutlich, dass keiner, der irgendwie Gutes tut, sagt der Paulus, keiner. Mhm. Und die Bibel sagt, jeder, der sündigt, hat den Stecker gezogen. Mhm. Und damit wird er sterben. Und jeder stirbt. Mhm. Ja? Also ich denke, das ist sehr deutlich, was hier auch die Bibel sagt. Und wir müssen da nicht lang diskutieren, weil wir es auch persönlich erleben, dass es so ist, nicht wahr?
Mhm. Also ist interessant, also man kann mal festhalten, die Seele kann sterben. Das ist ja manchmal so die Idee, der Körper vergeht und fällt zu Staub, ja. Der Geist, also dieses, das Leben, der Odem, geht zurück zu Gott,
ja.
Aber die Seele existiert irgendwann, weil die Seele unsterblich ist. Es gibt ja so die Idee, aber du sagst, der Bibeltext sagt, die Seele kann sterben.
Ich meine, dieser Gedanke, dass etwas Unsterbliches, in Kreuzworträtsel kommt es immer, das Unsterbliche, die Seele irgendwie, ja, ja. Ich meine, das ist von der griechischen Philosophie ist in die Kirche reingekommen, ja, aber letzten Endes, die Bibel kennt diesen Gedanken so nicht. Sondern die Bibel sagt, jede Seele, jeder Mensch, der sündigt, muss sterben. Das ist ein ganz deutlicher Hinweis, nicht wahr? Und es ist klar, wenn der Mensch stirbt, dann zerfällt er eigentlich wieder in die Bestandteile, die er vorher war. Also, er war Erde. Jesus sagt, oder Gott sagt, in der Bibel, du bist Erde und sollst wieder zur Erde werden. Mhm. Ja? Das heißt also, da ist nichts mehr, was irgendwo da wäre. Früher war es mal so, dass man Leute, die Atheisten waren, die haben gesagt, wenn ich sterbe, möchte ich verbrannt werden, dass nichts mehr da ist. Ja, Es macht man heute, den Gedanken hat man heute eigentlich nicht mehr. Ja? Mhm. Aber man hat es auch oft demonstrativ gemacht bei Schwerverbrechern, dass man sie verbrannt hat und die Asche auf das Meer geworfen hat, damit wirklich als Symbol.
Oder bei bekannten Reformatoren.
Ja, ja. Mhm. Dass man sagen wollte, da ist wirklich alles ausgelöscht. Ja? Mhm. Und wenn man wirklich stirbt, und jeder Mensch muss sterben und wird normal in das Grab gelegt, das ist nur eine Frage der Zeit.
Mhm. Löst sich auf. Ja.
Löst sich auf. Ja. Man findet vielleicht ein paar Knochen noch, wenn es gerade günstig ist, aber auch manchmal sind die schon weg. Mhm. Sonst ist nichts mehr da. Es löst sich alles wieder auf. Nicht wahr?
Also genau, der Körper, der ist, also definitiv, der ist weg.
Der Körper ist definitiv weg. Das heißt, in der Zeit, wo der Mensch zur Ruhe gelegt wird oder stirbt, nennt die Bibel eigentlich als eine Art Schlaf, den er hat. Ja? Schlaf ist ein gutes Beispiel dazu, weil wenn ich wirklich müde bin und ins Bett gehe und dann am nächsten Tag vom Wecker geweckt werde, dann sage ich, der Wecker hat heute nicht richtig funktioniert, weil es kann nicht möglich sein, dass der jetzt schon läutet, ja?
Es sind Stunden vergangen.
Die Stunden werden zu Sekunden, ja? Aber genau diesen Gedanken nennt die Bibel auch, als Jesus den Lazarus, seinen besten Freund, wie soll man sagen, zu ihm kommt, um ihn wieder aufzuwecken. Vielleicht sollte man das mal lesen. Da steht im Johannes 11, ab Vers 11 ist das zu lesen. Johannes 11. Da sagte er und sprach danach zu ihnen, Lazarus, unser Freund, schläft. Aber ich gehe hin, ihn aufzuwecken. Da sprachen seine Jünger zu ihnen, Herr, wenn er schläft, wird es besser mit ihm. Jesus aber sprach von seinem Tode. Sie meinten aber, er redet von seinem leiblichen Schlaf.
Das ist doch interessant, dass es scheinbar genau das gleiche Wort ist, das Christus hier benutzt. Er sagt Schlaf und seine Jünger sagen, ah, das ist ein natürlicher Schlaf, weil wir so wie wir schlafen. Ja. Und dann sagt er frei heraus, nee, ich meine den Tod.
Ja, also wie gesagt, es ist ja normal so, wenn jemand krank ist und er schläft, dann hat es zur Besserung seiner Gesundheit zu tun, das ist keine Frage. Ja? Mhm. Das waren auch die Jünger davon überzeugt, wenn er mal schläft, dann kann es ihm noch besser gehen. Ja? Mhm. Aber Jesus gebraucht dieses Wort des Schlafens ganz deutlich, um deutlich zu machen, dass er Lazarus auferweckt, dass er tot ist. Und er ist auch ein bisschen später gekommen, absichtlich. Ja? Mhm. 4 Tage, er hat schon gestunken. Nicht, dass sie sagen, er hat nur irgendwie so einen Scheinschlaf gehabt, einen Scheintod. Ja? Mhm. Er war wirklich total weg. Und deshalb sagt die Heilige Schrift hier, oder Jesus sagt es ganz deutlich, der Tod wird mit einem Schlaf verglichen. Das heißt, wenn der Mensch stirbt, dann schläft er, hat kein Bewusstsein mehr, er schläft. Mhm. Wir haben das natürlich nicht nur im Neuen Testament, wir haben das auch im Alten Testament, im Daniel Kapitel 12. Und wir sehen immer wieder, dass die Bibel sich im Alten und wie im Neuen Testament nicht widerspricht, sondern das ist eine Ergänzung, eine Hilfe. Jesus zitiert eigentlich meist nur aus dem Alten Testament, ja? Das Neue Testament hat es damals noch gar nicht gegeben.
Ja? Zwangsläufig, ja.
Und wenn ich Kapitel 12 lese, Vers 2 und Vers 13, da heißt es, und viele, die unter der Erde schlafen, also liegen, getötet oder tot sind, gestorben sind, werden aufwachen. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Und dann sagt er im Vers 13, du aber Daniel, geh hin, bis das Ende kommt und ruhe, bis du aufstehst zu deinem Erbteil am Ende der Tage.
Das also ist deutlicher könnte es nicht sein, oder? So ein wichtiger Text. Ne? Also Vers 13 finde ich also so wichtig. Da heißt es, ich meine, wir wissen von Daniel, er ist vollkommen, also er ist gerecht gewesen, er war ein gerechter Mann. Und Gott sagt ihm auch und verheißt ihm hier, du wirst wieder leben.
Ja.
Also wann denn? Am Ende der Tage. Also er wird jetzt ruhen und er wird erst aufwachen in der Auferstehung am Ende der Tage. Aber diese Verheißung zu haben, ist schon gewaltig, oder?
Ja, also es ist ganz deutlich, was hier gesagt wird, dass der Schlaf mit dem Tod gleichgesetzt wird. Und wenn der Mensch schläft, dann geht er zu Bett eigentlich mit dem Gedanken, dass er am nächsten Tag aufwacht.
Mhm.
Er geht nicht mit dem Gedanken ins Bett und sagt, es war es jetzt gewesen.
Mhm.
Ja? Von daher ist das ein Gedanke, den Jesus auch schon hineinlegte. Mit dem Gedanken Schlaf, es ist nicht zu Ende, wenn du dich zur Ruhe legst. Mhm. Du wirst auferweckt werden. Manche sagen ja, das ist auch so ein Sprichwort, nach mit der Sintflut, oder? Und meinen damit, wenn ich gelebt habe, vorbei. Lass uns leben, morgen sind wir tot, dann ist vorbei. Die Bibel sagt das nicht. Die Bibel sagt, jeder Mensch wird aufstehen, ob er will oder nicht.
Mhm.
Wir konnten nichts dazu tun, dass wir geboren worden sind. Hast dir vielleicht wehren können, wo du geboren worden bist, möglich, aber du bist geboren worden, sonst wärst du nicht da.
Mhm.
Du kannst auch nichts dazu tun, dass du einmal sterben wirst. Du kannst den besten Arzt nehmen, wird dir nichts helfen. Onassis hat seinem Arzt damals noch über 1 Million, weiß nicht, was es damals war, versprochen, Euro waren es noch nicht zu der Zeit, sein Leben noch 1 Woche länger zu machen, hat nicht geklappt. Hat nicht geklappt. Also keiner kann sein Leben verlängern derweise oder kann ausschließen, dass es nicht stirbt. Genauso wenig, wie du es verhindern kannst, dass du geboren wirst, genauso wenig, dass du es verhindern kannst, dass du sterben wirst, kannst du es verhindern, dass du auferstehen wirst.
Mhm.
Und Jesus sagt, alle Menschen werden auferstehen, alle.
Und die einen zum Leben, die anderen zum Gericht.
Zum Gericht.
Die Entscheidung darf man treffen.
Die Entscheidung, die haben wir zu treffen.
Mhm.
Ja? Aber auferstehen wir. Und damit bekommt der Gedanke des Schlafes eine ganz zentrale Bedeutung.
Mhm.
Ja? Das ist sehr, sehr deutlich, was Jesus hier sagt, nicht wahr?
Und wenn ich mir vorstelle, dass der Körper weg ist, das Leben ist ja zu Gott zurückgegangen beim Tod.
Ja.
Und wenn Gott jetzt die Leute aus dem Grab ruft, dann bekommen sie einen neuen Körper wahrscheinlich, oder zumindest irgendwie werden sie irgendeinen Körper haben. Die einen werden einen neuen geistlichen Körper haben, die anderen werden im alten Körper auferstehen. Jetzt, wenn derjenige aufersteht, aber es ist nichts mehr da, also die Seele haben wir gesehen, ist sterblich, vergeht. Der Geist, also das Lebensprinzip ist bei Gott. Der Körper ist vergangen, derjenige steht jetzt auf. ist ja oft die Frage, wenn ich dann auferweckt werde aus dem Tod, aber nichts von mir übrig war und ich komme jetzt plötzlich aus dem Grab hervor, weiß ich überhaupt noch, wer ich bin?
Das ist natürlich schon eine interessante Frage, nicht wahr?
Wurde mir schon mal gestellt.
Ja. Ja. Also wir haben auch hier in der Heiligen Schrift ganz deutliche Hinweise, wie das geschehen wird. Und ich meine, wir verstehen das heute besser wahrscheinlich als manche Leute, die vor uns gelebt haben, weil wir heute von der Technik her manche Begriffe besser einordnen können. Ja? Wenn wir einen Text nehmen aus dem Malachi, Malachi Kapitel 3, das ist das letzte Buch im Alten Testament. Malachi Kapitel 3 und dort Vers 16 aufschlagen. Dann steht hier, aber die Gottesfürchtigen trösten sich untereinander. Der Herr merkt und hört es und es wird vor ihm ein Gedenkbuch geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und an seinen Namen gedenken. Also das ist spannend, nicht wahr? Mhm. Das heißt, wir würden heute sagen, unser ganzes Leben, unser Denken, unser Fühlen, unser Handeln, unsere Sprache, alles, was wir je gesehen, gehört haben, ist im Himmel registriert.
Ist irgendwo gespeichert.
Gespeichert. Mhm. Ja. Also wir können uns das heute schon besser vorstellen.
Früher hieß ja immer, das wurden die Bücher hier, wurden geschrieben.
Hier wurden die Bücher geschrieben. Ob das hier ein Buch ist, weiß ich nicht. Spielt ja keine Rolle. Oder aber das war
Rolle oder so.
Buch kann sich jeder vorstellen. Ja? Ja. Bei Gott ist alles gespeichert. Und wir können es uns heute auch gut vorstellen. Wenn ich etwas im Computer drin habe und lasse das ausdrucken, dann habe ich das auf schwarz auf weiß. Mhm. Jetzt kann ich das hernehmen und kann es anzünden. Asche ist übrig. Keiner kann was lesen, es ist weg. Aber es ist für mich kein Problem. Ich drücke auf den Knopf und das Ding ist wieder da. Mhm. Ja? Ein Bild, um uns das verständlich zu machen. Gott kann uns sofort, ob wir jetzt unsere Asche noch haben oder nicht haben, oder ob die schon 5 Jahre vergraben ist oder erst in 2 Monaten, spielt überhaupt keine Rolle. Gott hat das gespeichert, was wir sind, was wir denken, was wir fühlen, was wir erlebt haben. Und mit einem Knopfdruck wird das wieder da sein. Mhm. Schönes und das Bild, hast du im Alten Testament wie im Neuen Testament. In Offenbarung 20 wird es ganz deutlich auch gesagt. Ja? Alle, die nicht im Buch geschrieben stehen, ja, die werden nicht bei der ersten Auferstehung dabei sein.
Die werden das Leben nicht haben. Ne?
Das Leben nicht haben. Mhm. Ja? Also so kann man das sich sehr, sehr klar vorstellen. Und dieser Gedanke, wenn das wirklich so ist, dass der Mensch, wenn er gestorben ist, ruht, dann heißt das aber auch, dass er während dieser Zeit keinen Zugang hat zu irgendetwas, was auf dieser Erde passiert.
Das sagt sogar das Predigerbuch.
Vielleicht sollte man diesen Text mal aufschlagen.
Ja, hast du auf Prediger 9 im Kopf?
Prediger 9 ist sehr, sehr, sehr
der Text.
Hinweisend dafür, ja. Prediger.
Vers 5 und Vers 10?
Vers 5, ja. Und Vers 6 vielleicht noch dazu und Vers 10, ich lese es mal. Denn, nehmen wir Vers 4 schon, denn wer noch bei den Lebenden weilt, der hat Hoffnung. Denn ein lebender Hund ist besser als ein toter Löwe. Ein guter Vergleich. Und jetzt Vers 5. Denn die Lebenden wissen, dass sie sterben werden, die Toten aber wissen nichts. Sie haben auch keinen Lohn mehr, denn ihr Andenken ist vergessen. Ihr Lieben und ihr Hassen und ihr Eifer sind längst dahin. Sie haben keinen Teil mehr auf der Welt an allem, was unter der Sonne geschieht. Das ist das, was wir miterleben, nicht wahr? Jetzt Vers 9, Vers 10 ist noch sehr, sehr spannend. Alles, was dir vor die Hände kommt, sagt der Text, oder sagt damals der Salomo, der es geschrieben hat, ja? Alles, was vor die Hände kommt, es zu tun mit deiner Kraft, das tue. Denn bei den Toten, zu denen du fährst, gibt es weder Tun, noch Denken, weder Erkenntnis, noch Weisheit. Also der Gedanke, dass etwas weiterlebt, das bestraft werden soll oder das in den himmlischen Sphären sein soll, das steht überall, aber nicht in der Bibel.
Ja.
Die Bibel ist sehr deutlich. Es gibt kein Denken mehr, kein Erinnern mehr, kein Anteilhaben mehr, an allem, was auf dieser Erde passiert. Der Mensch ruht, er schläft.
Nun wissen wir, also die Bibel ist, also ich liebe diese Texte, diese, also aus Prediger 9, weil es so eindeutig ist. Ja. Wer tot ist, hat kein Bewusstsein, er bekommt auch nichts mit, was versteht er, kein Verständnis mehr. Und die Bibel sagt, da ist Schweigen im Grab, also da ist nichts mehr, also das ist kein Bewusstsein. Jetzt wurde ja jahrelang, viele Menschen, zum Beispiel auch in der katholischen Kirche, gab es dieses Bild, dass wenn jemand stirbt, springt er in den Himmel zum Beispiel und lebt da oder kommt in ein Höllenfeuer und lebt da ewig in Qual. Also die Idee, wenn jemand tot ist, ist er nicht tot, sondern er lebt. Wenn ich mir heute so die Medien angucke, da wird auch so, also ganz oft so zumindest in den Filmen suggeriert, dass wenn jemand stirbt, der als Geist im Himmel schwebt oder als Geist irgendwo auftaucht und sich rächt an den Lebenden, an dem, was sie getan haben, und denkt so, wie ist denn das möglich, dass sich ein Geist an etwas rächt, wo er doch gar keine Erinnerung mehr hat, er hat gar kein Verständnis mehr. Wahrscheinlich hast du davon auch, weißt, was ich meine. Welche Probleme entstehen eigentlich, wenn man die Lehre von dem Zustand der Toten nicht wirklich versteht? Also wenn man nicht oder nicht daran glaubt, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, der Tote ist tot und er bekommt nichts mehr mit, bis er denn wieder aufersteht. Und dann geht das Leben weiter. Mhm. Aber solange ist nichts. Wenn ich jetzt diese Lehre aber nicht glaube, sondern sage, ich könnte mir vorstellen, dass ich irgendwie weiterlebe irgendwo, dass ich als Geist auferstehe oder als Seele im Himmel durch die Gegend schwebe. Welche Gefahren siehst du da?
Ich meine, auf der einen Seite kann man sich natürlich vorstellen, dass es tröstlich sein könnte. Mhm. Wenn man meint, jetzt, wenn jemand Liebes verstorben ist und er ist noch irgendwo zu erreichen, in irgendwelcher Weise. Ja? Mhm. Ich war mal bei einer Beerdigung dabei, ich war selber damals sehr ein Kind. Da sagte damals der Pfarrer zu seinen Kindern, deren Mutter da gestorben war, er sagt, seid nicht traurig, eure Mutti schaut jetzt vom Himmel und schaut auf euch runter. Es scheint tröstende Worte zu sein, im ersten Moment. Aber wenn wir darüber nachdenken, ist das eigentlich sehr grausam. Wenn die Mutter ansehen müsste, wie ihre Kinder vielleicht einen verkehrten Weg gehen. Wenn sie vielleicht sogar zum Mörder werden. Und sie müsste es mitsehen und kann nichts tun. Verstehen wir das? Mhm. Das wäre eine Qual für die Frau. Wenn
sie zum Mörder werden oder ermordet werden.
Oder ermordet
sie werden. Leid erfahren oder selber verursachen.
Es wäre eine Qual da oben. Ja? Versteht ihr? Das hat Gott ausgeschlossen, das zu tun. Ja? Und ich denke, das ist gut so, dass wir nichts wissen. Diese Idee ist natürlich durch den heidnischen Einfluss, der damals sehr, sehr deutlich war, als die erste Kirche entstanden ist. In der Zeit gab es im Römischen Reich ungefähr 90% Heiden und ungefähr 10% Christen. Die Christen wurden ganz, ganz stark verfolgt. Die wurden, wo sie erwischt worden sind, hingerichtet oder den Löwen vorgeworfen, was weiß ich alles. Mhm. Und ein Kaiser, der Konstantin, der sagte sich, wir sind eigentlich dumm. Die besten Leute, die arbeitsam sind, die lieb sind, die nichts Böses tun, die schmeißen wir den Löwen vor und das Geschwell lassen wir laufen. Und er hat es umgedreht. Aber dadurch, weil er es umgedreht hat, die christliche Kirche praktisch zur Staatsreligion gemacht hat, wurden die Leute alle von heute auf morgen Christen. Mhm. Die Heiden
wurden Christen. Unbekehrt, ohne neues Leben zu haben.
Ohne neues Leben. Mhm. Und die ganzen Gebräuche, die sie vorher hatten, sind in die Kirche eingedrungen. Kann man sich gut vorstellen. Ja? Mhm. Das ist schon oft passiert, wenn eine Regierung gewechselt hat, erst waren sie braun, sagen wir, und dann hinterher waren sie die besten Demokraten. Ja? Von heute auf morgen. Das ist ja schon oft passiert, so etwas. Passiert immer wieder. Aber damals sind sehr, sehr viele Elemente dieses Denkens in das Christentum eingedrungen. Und da ist auch die Idee des Fegefeuers mit eingegangen in die christliche Nation. Und wenn man heute zum Beispiel nach Rom fährt, Rom ist eine sehr schöne Stadt, ich war schon x-mal dort, sehr, sehr schön, und man geht in den Petersdom und läuft den Petersdom ganz nach vorne. Da ist dann der ganz große Altar, wo die Rundkuppel oben ist. Und wenn man dann noch links weitergeht, dann hat man eine Pforte, die meistens zu ist. Aber über der Pforte ist ein interessantes Relief, ein ganz großes Relief. Da sieht man bildlich dargestellt, wie Leute, in Anführungsstrichen Seelen, die gestorben sind, im Fegefeuer sind, und draußen stehen Gestalten, Engel, mit der Gabel und stupsen die Leute wieder in den Feuersee. Das war
so heidnische Idee, ne?
Das waren so Ideen. Und wir merken das schon, das war auch, als der Luther zum Beispiel lebte, ja, da hat der Tetzel gesagt, wenn der Gulden im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Ne?
Ja.
Mhm. Und man konnte dann praktisch etwas bezahlen, sodass man von der Seelenqual im Fegefeuer ein bisschen, wie soll man sagen, dass das ein bisschen gemindert worden ist. Mhm. Das ist bis heute so. Du kannst eine Messe lesen lassen, dann wird die Sache gemindert. Das ist interessant, aber es steht halt nicht in der Bibel.
Mhm.
Ja?
Das ist halt also heidnisches Kulturgut.
Es ist heidnisches Kulturgut, es steht nicht in der Bibel. Ja? Obwohl heute bis heute, ich kann mich noch gut erinnern, als ich als Junge damals zum Nachbarn gegangen bin und habe dort Milch geholt, da ist gerade die Oma gestorben. Und dann ist die Frau, die Bäuerin, aufgestanden und sagt, ich muss gleich in die Kammer gehen, das Fenster aufmachen, damit die Seele frei hat. Ja? Ja, das ist etwas, was bis heute aktuell ist. Ja? Das ist
ein falsches Verständnis, ne? Vom Zustand der Toten.
Vom Zustand, das steht nirgends in der Bibel. Mhm. Es ist etwas, was von der heidnischen Philosophie eingedrungen ist. Und wir müssen uns bewusst werden, das hat natürlich Auswirkungen. Mhm. Das hat Auswirkungen, gewaltige Auswirkungen. Weil wenn das wirklich so ist, dass jemand, wenn er stirbt, weiterlebt, ganz gleich wo, dann könnte ich ja mit dem Kontakt aufnehmen. Also theoretisch, ja? Dann könnte ich mit dieser Person, mit diesem Geist Kontakt aufnehmen. Und es gibt eine sehr, sehr, sehr deutliche Stelle in der Bibel. Und die müssen wir unbedingt lesen. Und Gott sagt es mehrmals. Und zwar im 5. Mose 18. 5. Mose 18.
5. Mose 18?
Ja, 5. Mose 18 und ich lese Vers 9 und Vers 10.
Achso, die Warnung.
Also ganz, ganz, ganz deutlich, also deutlicher könnte man es gar nicht sagen. Wenn du in das Land kommst, sagt Gott damals zu dem Volk, dass dir der Herr, dein Gott, geben wird, so sollst du nicht lernen, die Gräuel dieser Völker zu tun. Das waren heidnische Völker, ja? Dass nicht jemand unter dir gefunden werde, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt oder Wahrsagerei, Hellseherei, geheime Künste oder Zauberei treibt oder Bannungen oder Geisterbeschwörungen oder Zeichendeuterei vornimmt oder die Toten befragt. Also das ist schon ein harter Tobak, was hier steht.
Mhm.
Ja? Der ist dem Herrn ein Gräuel, sagt er. Also das dürfen wir nicht tun. Wir dürfen nicht etwas tun, was wir meinen, wir könnten mit jemand in Verbindung treten, der nicht mehr unter den Lebenden ist. Weil wenn sowas passiert, und sowas passiert, sowas kann passieren, es gibt okkulte Zirkel, wo sowas passiert, Tischchenrücken, Gläserrücken, wo du Antworten bekommen kannst, dann musst du wissen, dass diese Antworten, diese Informationen, die du kommst, nicht von demjenigen stammen, von dem du meinst. Das sind die bösen Geister.
Ja.
Ja? Und wenn du mit denen in Berührung kommst, dann ist das nicht sehr glücklich für dich, weil du dann einen Bann hineinkommst, der sehr, sehr spannend ist und sehr gravierend sein kann. Ich denke zum Beispiel an eine Frau. Ich habe von dieser Geschichte gelesen, habe mich sehr bewegt, als ich zum ersten Mal gelesen habe. Eine junge Frau, die in der Bibel gut bewandert war. Und sie hat gewartet, es war nach dem Krieg, sie hat gewartet, dass ihr Mann wieder zurückkommt aus dem Krieg. Und viele sind schon wieder gekommen als Gefangene, haben sie wieder, und ihr Mann ist nicht gekommen. Und sie war so traurig. Und dann hat sie eine Freundin gehabt und gesagt, du, komm doch mal, wir haben so einen Zirkel. Und in dem Zirkel kann man Fragen stellen und dann kriegt man die Antworten, die man braucht. Und nachdem sie x-mal überredet worden ist, hat sie gesagt, ich gehe mal mit. Und dann dachte sie, ich werde eine Frage stellen, die nur mein Mann und ich weiß. Und dann hat sie die Frage gestellt. Und durch das Medium kam die Antwort in der Stimmlage ihres Mannes zurück. Und sie sagte, das, was in der Bibel steht. Stimmt nicht. Ich habe es mit eigenen Ohren gehört. Mein Mann lebt. Sie hat ihm dann eine Menge Fragen gestellt, was los ist. Und er sagt, er ist da und da und da und da und da. Ja? Er ist gestorben, aber er ist so und so. Sie ist dann immer wieder zu einem Ziegel hingegangen. Und als sie wieder gehen wollte, da klingelt sie an der Tür und sie macht die Tür auf. Und ihr Herz bleibt bald stehen. Stand der richtige Mann vor der Tür. Der war in der Gefangenschaft, ist nicht so früh rausgekommen. Also war das, was sie vorher gehört hat, nicht ihr Mann. Also wenn Gott gnädig ist, kann er sowas noch machen. Bloß wenn ihr das nicht erlebt hätte, wäre sie fest in den Glauben gewesen, dass das wirklich ihr Mann ist. Obwohl das Geister, böse Geister sind.
Mhm. Ja? Gibt es diese Stelle im,
Samuel-Buch, gibt es was darüber.
Ah, die Hexe von Endor, ja, wo Hexe. Samuel erscheint. Ja. Und ich denke dann 2. Korinther 11, Vers 14, wo es heißt, der Teufel verkleidet sich als ein Engel des Lichts.
Ja.
Also er erscheint nicht als der, sondern er versteckt sich immer. Er tut so, als wäre er jemand anders.
Ja, ja.
Ein, jemand Gutes, in dem Fall der Ehemann oder der heilige Paulus oder was auch immer, der mit den Menschen spricht. Und das ist eine Riesengefahr.
Ja, ist eine Riesengefahr, weil man dort in eine Sache hineingerät, wo man dann ganz schlecht mehr rauskommt, weil du kannst dich wohl frei entscheiden für Gott. Aber wenn du dich entscheidest für den Gegenspieler, dann bist du in einer Klemme, wo er dich nicht mehr loslässt, so leicht nicht mehr loslässt. Und das haben schon viele Leute arg bereut, dass sie einen Weg gegangen sind, der sie zu Knechten gemacht hat. Und die Bibel warnt uns davor, mach das bitte nicht.
Ja. Ja? Wir lassen uns da auf was ein, also auf Mächte, auf Dämonen. Und wenn wir überlegen, welchen Charakter haben die, also viele Menschen sind ja so in der Überlegung, ist es vielleicht reizvoll, also mit Dämonen Kontakt aufzunehmen? Selbst wenn ich jetzt weiß, dass es keine Verstorbenen sein können, weil die Bibel da sehr deutlich ist, vielleicht kann ich ja tolle Informationen bekommen, wenn ich mit dem Teufel spreche. Aber was lehrt die Bibel über den Teufel? Also was wissen wir über ihn? Welchen Charakter hat er?
Ja, du hast schon einen Text ja genannt im 2. Korinther. Ja, er verstellt sich als Engel des Lichtes.
Er verkleidet sich.
Er verkleidet sich als Engel des Lichtes. Man muss wissen, auch in unserer, wie soll man sagen, unserer Fähre nennt man, das wusste ich vorher auch nicht, bin da eigentlich mehr reingerutscht, weil ich mit Leuten da gesprochen habe. Da habe ich zum ersten Mal gehört, dass es nicht nur eine schwarze Magie gibt, sondern auch eine weiße Magie. Ja, aber im Prinzip sind sie gleichen. Ja, es wird nur anders deklariert. Aber Magie ist immer etwas, was mit den dunklen Mächten zu tun hat. Ja? Aber wir merken, der Teufel, seine Sache war eigentlich, und das ist fantastisch, wenn man die Bibel aufschlägt, wenn man die Zeitung liest, weiß man, was in der Weltgeschichte passiert. Wenn man die Bibel aufschlägt, weiß man, warum. Und die Bibel sagt, warum das so ist. Und ich möchte einen oder zwei Texte oder so kurz lesen. Ja. Im Jesaja, Kapitel 14.
Jesaja 14?
Ja, ich denke. Jesaja 14. Ich nehme von Vers 12 bis Vers 14 den Text. Da ist ein Sinnbild, ein Bild gegeben, wo der Charakter Satans von Gott her beleuchtet wird. Weil wir können getäuscht werden. Wir lassen uns sehr schnell täuschen. Wenn wir etwas sehen, was toll ist, sind wir gleich hell, Feuer und Flamme. Es muss überhaupt nicht so sein. Ja? Gott schaut hinter die Kulissen. Was steht hier? Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern? Also Satan wird als der schöne Morgenstern beglichen. Ja? Wie wurdest du zu Boden geschlagen, du alle Völker niederschlugst? Du dachtest in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung im fernsten Norden. Ich will auffahren über den hohen Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten. Also eines wird deutlich. Das, was Satan möchte, ist eigentlich die Stelle Gottes einnehmen.
Er möchte den Platz Gottes haben.
Und er versucht alle Tricks, um das zu machen.
Das ist schon, wenn man das überlegt, also wie boshaft das ist, also das Geschöpf für den Platz des Schöpfers haben.
Ja. Und wenn wir da in die Prophetie hineinsteigen würden, was wir zeitlich wahrscheinlich können, aber wenn wir da reinsteigen würden, dann würden wir sehen, dass die Dinge so raffiniert werden und so stark werden, dass sogar gläubige Menschen Schwierigkeiten haben, Wahrheit vom Irrtum unterscheiden zu können. Sie können sich nicht mehr verlassen auf das, was Sie sehen, nicht mehr verlassen auf das, was Sie hören, nicht mehr verlassen auf das, was Sie fühlen können, außer auf dieses Wort. Mhm. Und deshalb ist es so wichtig, sich mit diesem Wort zu beschäftigen.
Ja. Ich habe gedacht, wo du das gerade gesagt hast, an den Text in Johannes 8, 44.
Ja.
Da sagt Christus, ihr habt den Teufel zum Vater und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben.
Ein ganz toller Text, den wir haben so acht.
Auf was für ein Gericht, ne? Sagt, ja. Der Teufel ist ein Lügner, das ist der Vater der Lüge. Alles, was er sagt, ist falsch und er ist ein Menschenmörder. Er will die Menschen nur umbringen.
Ja.
Das heißt, wenn ein Mensch auf die Idee kommt und sagt, ich interessiere mich für das Übernatürliche, ich will mal versuchen, mit Dämonen Kontakt aufzunehmen, dann darf ich von Anfang an wissen, ich werde belogen und sie wollen mich umbringen.
Ja.
Also ich kann keinen Handel anfangen oder so.
Ja. Nur die interessante Sache ist ja, dass wenn du heute Filme anschaust, es gibt ja fast keinen Film mehr, wo nicht irgendwelche Dinge,
ja, so mystische Dinge
verbunden werden. Angefangen von Harry Potter, das ist natürlich schon ein uraltes Ding, aber auch wenn du heute Filme anschaust, irgendwelche Geister, irgendwelche Dinge, irgendwelche Gespenster, Halloween zum Beispiel, die Kinder laufen schon rum, ja, alles solche Dinge, wo die Leute dazu gebracht werden, das ist ja alles Humbug.
Oh, das wird verniedlicht, ne? Ein süßes Gespenst.
Ja, aber eigentlich ist das etwas, wo die Tür aufgemacht wird zu etwas, um Menschen zu manipulieren. Ja. Also von daher, Achtung, ich denke, wir sollten die biblischen Aussagen ernst nehmen, weil sie uns deutlich machen, der Mensch, wenn er stirbt, schläft.
Und es ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir die Lehre von Körper, Seele und Geist so weit verstehen, dass wir sagen können, wenn der Mensch stirbt, ist das weg. Er ist ja nicht irgendwo bei Bewusstsein.
Nein.
Sondern die Bibel ist deutlich, damit wir uns nicht verführen lassen.
Ja, genau, das ist wichtig, weil die Bibel sagt, wenn wir verführt worden sind und unsere Gefühle und unsere Eindrücke, die wir machen, können so stark werden, dass sie dann sehr oft das Wort überdecken und wir rennen in die Irre. Es ist wichtig, auf dem Level zu bleiben, den Jesus uns selber gesagt hat. Ja?
Ja. Dann vielleicht zusammenfassend, ganz am Ende für die Frage, die Zuschauerfrage, Körper, Seele, Geist, wenn du die drei Dinge jetzt vielleicht mit einem kurzen Wort oder einem ganz kurzen Satz erklärst, Körper, Seele und Geist, dass wir das einmal griffig haben.
Ja, der Mensch besteht aus drei Elementen. Und wenn einer dieser Elemente nicht in Ordnung ist, dann ist der Mensch eigentlich ein Wrack. Wenn der Körper nicht stimmt, dann geht er auf Krücken, ist nicht so schön. Wenn die Seele nicht stimmt, dann muss er zum Psychiater gehen, weil er nicht mehr weiter weiß, weil er sein Empfinden nicht mehr richtig im Griff hat. Und wenn der Geist nicht stimmt, ja, dann ist es schwierig, ihn zu einkaufen zu schicken. Ja? Alle drei Elemente sind wichtig, damit der Mensch wirklich ein Wesen ist, das selbstständig denken, fühlen und handeln kann und auch bewusst Entscheidungen treffen kann, die sein Leben prägen. Und das Wichtigste, die wichtigste Entscheidung ist, gib mir, mein Sohn, dein Herz.
Amen. Danke dir, Reinhard, dass du dir die Zeit genommen hast, das mit uns zu besprechen. Ich hoffe, die Zuschaueranfrage wurde damit so, ja, wurde die Fragen beantwortet. Wenn nicht, dann ruhig nochmal schreiben, wenn wir irgendwas ausgelassen haben oder irgendwie ein Text noch schwierig ist, dann wollen wir den nochmal nachbehandeln. Ansonsten glaube ich, also es wurde, glaube ich, gesagt, was es ist. Es wurde auch gewarnt davor, da eine falsche Meinung zuzuhaben. Denn es ist wirklich eine gefährliche Sache, wenn man da nicht mit der Bibel übereinstimmt, weil man dem Satan leicht auf den Leim geht. Dir Gottes Segen und danke für deinen Dienst.
Dankeschön.
Und natürlich auch euch, liebe Zuschauer, Gottes Segen und bis zum nächsten Mal.